Sehnsucht allein genügt. So möchte ich diese Predigt überschreiben. Sehnsucht allein genügt. Unter diesem Thema möchte ich euch einige Gedanken zur Jahreslosung aus Offenbarung 21, Vers 6 weitergeben. Dort lesen wir, wie Henrik schon vorgelesen hat: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst. Schon Jesus hat diese Sehnsucht nach der Lebensfülle mit Gott mit dem Durst nach Wasser verglichen. Da gab es dieses Gespräch mit der Samariterin und er deutet mit diesem Vergleich an, dass er diese Sehnsucht nach Gott erfüllen kann. Im 7. Kapitel des Johannesevangeliums kündigt er dann ja noch intensiver an, was durch ihn passieren kann, dass jeder, der zu ihm kommt, ja diese Sehnsucht erfüllt bekommt durch den Heiligen Geist. Und er sagt eigentlich noch etwas viel Größeres und mich begeistert diese Stelle immer wieder, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen, selber Leute sein können, von denen lebendiges Wasser ausgeht zu anderen Menschen. Und dann haben wir hier diese Stelle am Ende der Offenbarung. Und da ist das Besondere, dass Gott selbst mit uns redet. Es ist hier eigentlich das allererste Mal, dass in der Offenbarung, zumindest dort im Himmel, Gott redet. Am Anfang in Vers 8 redet er mit Johannes noch so auf der Erde, aber dann kommt Johannes ja in den Himmel und erlebt da alle möglichen Dinge, hört zig verschiedene Stimmen von den Ältesten, von den Engeln, von solchen Wesen, die irgendein Zwischending zwischen Gott, Tier und Mensch sind und natürlich von Jesus selber. Aber er muss bis in Offenbarung 21, bis zu diesem Text warten, wo Gott selbst mit ihm und mit allen Menschen redet. Und das ist nämlich eben schon in dem neuen Himmel, wo wir Menschen dann endlich fähig werden, uns mit Gott unterhalten zu können, wo wir endlich Gottes Liebe von Angesicht zu Angesicht sehen können, erleben können, hören können. Also Gott selbst spricht diese Worte zu den Menschen, die nach dem Tod auf der neuen Erde leben, zu allen Menschen. Und er bietet dort in diesen Worten den Durstigen an, von der Quelle lebendigen Wassers zu trinken, ohne irgendetwas dafür leisten zu müssen. Das heißt, jede und jeder kann ewiges Leben mit Gott haben, wenn sie oder er nur durstig darauf ist. Es kommt also wirklich auf unsere Sehnsucht an. Es geht also nach diesen Worten von Gott an all die Toten dort nicht darum, dass wir überzeugt sind, ganz und gar überzeugt sind von Gott, dass wir in Hingabe leben oder ethisch vorbildlich die Gebote einhalten. Nein, es geht nach diesem Wort einfach nur darum, dass uns bewusst ist, dass wir etwas nicht haben und dass wir es unbedingt haben wollen. Ich musste in der Vorbereitung immer wieder an die erste Seligpreisung denken. Dort sagt Jesus: Glücklich sind, die erkennen, wie arm vor Gott sie sind. Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie nicht das haben vor Gott, was sie haben sollten und wollten. Ihnen gehört die neue Welt Gottes. Und an den Schächer vom Kreuz musste ich denken, diesen Verbrecher, der wahrscheinlich sein Leben lang nicht viel über Gott nachgedacht hat, der aber dort angesichts des Todes Jesus bittet: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und Jesus antwortet ihm: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn wir uns also intensive Gemeinschaft mit Gott und ewiges Leben wünschen, dann sollten wir darauf achten, dass unsere Sehnsucht danach wachgehalten wird. Und ich habe mir für dieses Jahr, wo uns diese Jahreslosung begleiten soll, ganz besonders vorgenommen, dass ich möchte, dass diese Sehnsucht nach Gott immer neu entfacht wird, nie gestillt werden wird, dass sie lebendig hält. Das ist mein Gebet an Gott. Auch gerade ich als Pastor bin ja oft so damit beschäftigt, verschiedene Arten von Frömmigkeit zu leben. Ich bin damit beschäftigt, dass andere Menschen Jesus finden, dass sie im Glauben gestärkt werden. Und ich merke, dass all diese Aufgaben, diese Anliegen natürlich auch dazu führen können, dass die eigentliche Sehnsucht nach Gott irgendwie in den Hintergrund gedrängt wird, bei all den anderen Anliegen, die ich an Gott habe. Und das wünsche ich mir, dass ich diesen Durst nach Gott wirklich nie verliere, dass er immer wieder neu entsteht, dass ich spüre, wenn mir da etwas fehlt. Ich hoffe und bete, dass mich in meinem Leben nie etwas anderes so ausfüllt, dass der Durst nach Gott verschwindet oder ich ihn nicht bemerke. Und so suche ich auch und werde weiter suchen nach Ritualen, die mir diesen Durst bewusst machen, die mir bewusst machen, dass ich Durst haben will, dass ich ihn habe. Es gibt eine ganze Menge. Manchmal sind es die Nachrichten, dass ich sehe, wie grausam alles auf der Welt ist, dass ich mich danach sehne, dass Jesus wiederkommt, dass ich mich sehne nach dem ewigen Leben. Manchmal ist es das Lesen in der Bibel, gerade das Erstaunen über all das Großartige, was Jesus mir schenkt. Aber ich merke immer wieder, dass ich am allermeisten einfach in dieser Sehnsucht gestärkt werde, indem ich Musik höre von Christen, die von dieser Sehnsucht immer mehr ins Herz singen, auf die verschiedene Weise. Israel hatte ein sehr interessantes Ritual, um diese Sehnsucht nach dem lebendigen Wasser Gottes wachzuhalten und um sich auch immer wieder neu zu zeigen, wir haben wirklich Durst davon und nur Gott kann diesen Durst stillen. Ich möchte euch ganz dringend empfehlen, wenn ihr euch mit der Jahreslosung beschäftigt, dass ihr mal in Hesekiel 47 reinschaut. Dort wird dem Volk Israel von dieser lebendigen Quelle weitererzählt, von diesem lebendigen Wasser, was vom Tempel ausgeht. Und also das ist so ein schönes Kapitel. Ich kann euch das nur empfehlen, das wirklich zu lesen, was Gott da sagt. Das ist so klasse, wie der Prophet da vor Gott steht und sieht, wie dieser Fluss vom Tempel ausgeht. Und Gott sagt ihm dann immer wieder, geh doch mal rein in diesen Fluss. Und am Anfang geht er rein und das Wasser steht hier so gerade bis über die Füße. Und dann sagt er, jetzt geh mal 500 Meter weiter. Und dann geh noch mal rein. Und dann sieht er, dass ohne, dass da irgendwelche anderen Flüsse dazu fließen, sondern einfach, weil es lebendiges Wasser Gottes ist, dass dieser Fluss tiefer und größer geworden ist und das Wasser steht ihm bis hier. Und so geht es weiter, geht nochmal 500 Meter und nochmal 500 Meter und irgendwann merkt er, dass dieses Wasser so hoch ist, dass er nicht anders kann als schwimmen in diesem Wasser. Tolles Bild, ja. Stellt euch vor, in Gottes lebendigem Wasser zu schwimmen. Das muss schon ein Wahnsinnserlebnis sein. Und dann beobachtet er dieses Wasser, wie überall aus diesem Wasser Lebendigkeit und Buntheit entsteht. Wahnsinnige, schöne Pflanzen. Und das größte Wunder, dieses Wasser mündet im Toten Meer. Im Toten Meer. Der Tod eigentlich. Alles, was dort um dieses Meer rum ist, muss sterben wegen all diesem Salzgehalt. Und das lebendige Wasser Gottes kommt in dieses tote Meer und der Tod hört auf. Das tote Meer selbst wird lebendiges Wasser, Salzgehalt ist weg und an diesem Zeichen für Tod und Sterben entsteht Leben. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die Israeliten diesen Text gelesen haben in Hesekiel, dann ist so eine Sehnsucht entstanden, gerade in Israel, wo ja auch so viel Trockenheit war. Und sie haben sich gewünscht, dass Gott dieses Wunder schenkt, dass Gott mit seinem lebendigen Wasser dort in den Tempel kommt und dieses Wasser herausströmen lässt. Und sie haben so ein Ritual entwickelt. Das hat wahrscheinlich auch noch zur Zeit von Jesus stattgefunden. Jedes Jahr immer zum Laubhüttenfest. Da hat sich das ganze Volk so um den Tempel rum versammelt und dann kam der Hohepriester mit so einem goldenen Krug und ist ein bisschen den Berg runtergegangen, unten zur Siloa-Quelle und hat dort Wasser geschöpft. Und dann ist er zwischen diesem ganzen Volk hindurchgegangen, hoch zum Tempel, zum Brandopferaltar. Und man hat aus dieser Beschreibung gemerkt, wie es knisterte im Volk, wie Erwartungen da waren. Vielleicht trifft heute diese Prophetie ein, vielleicht schenkt heute Gott dieses Wunder, dass wir sein lebendiges Wasser erleben können, riechen können, trinken können, erkennen können, was es tut. Und das ganze Volk war gespannt und erstarrt und voller Erwartung und Hoffnung, vielleicht passiert es jetzt. Und der hohe Priester ist zum Brandopferaltar gegangen und hat dieses Wasser ausgegossen in der Erwartung, dass dieser Fluss entsteht. Und das Wasser ist eingesickert und war weg. Und die Enttäuschung war groß und das Volk wusste, wir brauchen weiter diese Hoffnung, wir müssen dieses Wasser erleben, wir wollen dieses Wunder erleben mit Gott, wir sehnen uns nach diesem Tag, wo es geschieht. Und ich wünsche uns, dass wir ja in ähnlicher Weise unser Bedürfnis nach Gott, unser Bedürfnis nach dem ewigen Leben immer neu erweckt bekommen. Dass wir Erwartungen an Gott haben und wenn wir merken, wir sind enttäuscht, dass wir neu auf Gott hoffen, auf die Zukunft hoffen, auf den Heiligen Geist hoffen und ja vielleicht manchmal auch nichts anderes können, als auf dieses wahnsinnige, ewige Leben zu hoffen, wenn Gott uns begegnet und wenn wir diesen Fluss dann im neuen Jerusalem erleben werden. Heute haben wir den Heiligen Geist und damit die Verheißung, dass durch ihn Ströme lebendigen Wassers durch unser Leben fließen kann. Und ab und zu immer wieder auch erleben wir das. Geben wir Gott diesen Freiraum. Und wenn wir dann von Gott und unseren Erwartungen an ihn doch mal wieder enttäuscht sind, dann dürfen wir anknüpfen an Hesekiel 47, an diese Kapitel 21 und 22 in der Offenbarung und uns anschauen, was passieren wird, wenn wir Gott eines Tages sehen. Was Großartiges mit uns, mit dieser Welt passiert, an Gutem, an Buntem, an Lebendigem, was alles von Gott ausgeht. Und wer darf aus dieser lebendigen Quelle trinken? Der Bibeltext sagt uns, jeder, der sich beschenken lässt. Jeder, der sich beschenken lässt. Aber muss man nicht irgendwas dafür vorweisen? Darauf hinweisen, dass wir eine besondere Art von Bekehrung erlebt haben, dass wir getauft sind, dass wir gute Dinge für Gott getan haben, dass wir echte Heiligung hatten und Hingabe. Gott erwartet doch etwas von uns. Ja, das stimmt. Gott erwartet etwas von uns. Und trotzdem, nein, das stimmt nicht. Das ewige Leben gibt es umsonst, ohne Leistung, einfach nur aus Gnade. Aber wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann muss ich doch, das wissen wir doch alle uns, dann muss ich mir einen bestimmten Lebensstil aneignen. Man muss nur die nächsten beiden Verse in diesem Bibeltext angucken. Da steht doch, dass nur die Überwinder in den Himmel kommen werden und dass alle Arten von Lügner, die Unzüchtigen, die Mörder nicht reinkommen. Wie können wir das verstehen? Auf jeden Fall ist sicher, der Eintritt ist frei. Wir brauchen nichts bezahlen, nichts vorweisen. Einfach nur der, der Sehnsucht nach dem ewigen Leben mit Gott hat, der darf es sich schenken lassen. Aber wie kommt dieser Zusammenhang, dass dann doch wieder etwas davon geredet ist, dass es ja ein Wagnis ist, hineinzugehen? Ich denke, das liegt daran, dass wenn man eine Eintrittskarte geschenkt bekommt, man noch nicht automatisch drin ist. Stellt euch vor, ein Freund von euch erzählt euch von dieser super, hyper neuen, größten Achterbahn der ganzen Welt. Und er schwärmt euch davon vor, welche Geschwindigkeiten man erreichen kann, wie steil die Abfahrten sind, wie eng die Kurven und was das für ein irres Gefühl ist, mit diesem Teil zu fahren. Und nachdem er ganz lebendig davon erzählt, sagt er: Schade, ich kann es mir nicht leisten. Einmal muss ich dahin fahren, das ist schon teuer genug. Und zumindest im Moment ist der Eintritt für diese Achterbahn so teuer, geht nicht. Und eine Woche später triffst du ihn wieder. Und er erzählt dir: Ey, weißt du, was der Rico gemacht hat? Der Rico, der hat mir eine Fahrkarte geschenkt zu diesem Erlebnispark und er hat mir eine Eintrittskarte geschenkt zu dieser Wahnsinnsachterbahn. Und du bist begeistert und du fragst ihn: Hey, und wie war's? War's wirklich so, wie du erzählt hast? War das wirklich so ein irres Gefühl? Und er sagt dir: Weiß ich nicht. Als ich davor stand, habe ich mich doch nicht getraut. Die Eintrittskarte in den Himmel ist uns geschenkt. Die Eintrittskarte zu lebendigem Christsein hat Jesus uns geschenkt, einfach so. Ich dachte manchmal bei der Vorbereitung, irgendwann in der Kirchengeschichte gab es mal so eine Zeit, da haben sich die Leute bekehrt und taufen lassen, als sie wussten, in den nächsten Stunden sterbe ich. Weil sie haben gedacht, wenn ich mich jetzt taufen lasse, dann kann ich nicht mehr abfallen und dann wird das mit dem Christsein auch nicht mehr so schwierig, das durchzuhalten. Also warte ich bis zu meinem Tod, lass mich taufen und dann geht's ab in den Himmel. Und ich dachte, so unlogisch ist das gar nicht, ja? Denn natürlich bin ich jetzt begeistert, Christ zu sein, aber manchmal weiß ich auch, es kommen doch allerhand schwierige Dinge auf mich zu, die Mut erwarten, wo ich immer wieder Ängste und Faulheit überwinden muss. Und schaffe ich das? Also ich möchte keinem raten, wirklich das so zu machen, weil man verpasst einfach auch ganz viel. Wir wissen außerdem nicht, wann wir sterben und außerdem ist ja eine Bekehrung nicht unsere Sache, sondern Gottes Sache. Und ob der dann einfach 2 Stunden vor dem Tod noch sagt, na gut, jetzt bekehre ich dich, ist die Frage. Aber dann geht es vielleicht doch noch leichter, dieses Wagnis des Christseins einzugehen. Ich wünsche euch, dass ihr immer in eurem Herzen wisst, der Eintritt ist frei. Er wird nicht festgemacht an dem, was ihr leistet oder wo ihr versagt. Aber Gott möchte euch Sehnsucht erhalten, Durst nach ihm. Und das wünsche ich uns, dass wir da Dinge in die Wege leiten, dass immer wieder dieser Durst da ist, dass wir nie von irgendwas genug haben, sodass uns der Durst nach Jesus verschwindet. Ich wünsche uns, dass wir diese Sehnsucht uns erhalten und uns dann fröhlich beschenken lassen vom ewigen Leben. Denn Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens umsonst. Amen.